Irischer Whisky ist schlechter als schottischer. Gut, natürlich ist diese Aussage völliger Unsinn. Denn um das zu widerlegen, da musst du nur einmal einen Red Pressed oder Teeling Whisky probieren. Das sind irische Whiskys, die wirklich in der obersten Liga mitspielen. Allerdings muss ich sagen, dass, ja, auch wenn der Satz in keinster Weise zutrifft, er doch irgendwie in zahlreichen Köpfen rumzuspucken scheint. Denn worum drehen sich die meisten Whisky-Messen? Um Scotch. Und die meisten Whisky-Bücher handeln von Scotch. Wenn es jetzt aber anscheinend nicht an der Qualität liegt, woran dann? Ich meine, am fehlenden Marketingbudget der Industrie sicherlich auch nicht. Einige Irish-Whisky-Marken sind nämlich im Besitz von internationalen Aktiengesellschaften. Um jetzt herauszufinden, warum Irish-Whisky auf unserer Einkaufsliste aber erst lange nach Single Malt Scotch kommt und ja, ob es vielleicht doch an mangelnder Qualität liegen könnte, darüber unterhalte ich mich in dieser Episode mit Daniela Brack. Daniela ist Buchautorin und Expertin für irischen Whisky. Ich stelle sie daher in dieser Episode vor die Behauptung, irischer Whisky kommt nicht an die Qualität von schottischen Single Malt ran. Ja, mal sehen, ob sie als Expertin was dagegen halten kann. Zu dieser Episode haben wir dir zusätzlich einige Whisky-Downloads vorbereitet. Darin findest du Hintergrundinfos über verschiedene Whisky-Stile und Destillerien, die du so nur selten findest. Du kannst sie kostenfrei downloaden unter www.iforspirits.com/whisky. Also einfach in deinem Browser iforspirits.com/whisky eingeben. Alternativ findest du den Link dazu auch in der Beschreibung dieser Folge. Um kommende Folgen und Interviews mit Whisky-Experten und Produzenten nicht zu verpassen, lohnt es sich für dich, unseren Podcast in deiner App, Spotify, Apple Podcasts oder andere Apps, zu abonnieren. Denn dadurch erhältst du zum einen jede neue Folge und hilfst uns zudem, den Podcast weiter zu verbessern und natürlich auch neue Folgen für dich zu produzieren. Willkommen zur 37. Episode des Whisky-Podcasts von Ivor Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Daniela, wenn ich mir jetzt mal irischen Whisky anschaue und ja, ihn auch in verschiedenen Punkten mit Scotch vergleiche, da gibt es ja ganz klar einen der beiden, der die Nase vorn hat. Also ja, es ist Scotch. Weil ich meine, Scotch wird pro Jahr mehr produziert, es gibt mehr Destillerien, es gibt mehr Literatur zu schottischem Whisky und ja letztlich sogar auch mehr Fanclubs. Dann müsste ich doch eigentlich daraus schlussfolgern können, irischer Whisky kommt nicht an die Qualität von schottischem Single Malt ran.
Natürlich nicht. So? Ich weiß nicht, ob du im letzten Jahr die Verleihung der World Whisky Awards verfolgt hast. Der World Best Single Malt 2019 war ein Ire. Und ich denke, das spricht ja schon mal für sich. Nein, also irischen Whisky mit schottischem Single Malt zu vergleichen, ist ungefähr so sinnvoll wie die berühmten Äpfel mit den Birnen. Und wie gesagt, irischer Whisky ist nicht zwingend Single Malt, genauso wie Single Malt, wenn wir ehrlich sind, ja auch in Schottland keine allzu große oder allzu lange Tradition hat. Deshalb kann ich das überhaupt nicht bestätigen und nicht nur ich, sondern mit Blick auf die üblichen Awards und Auszeichnungen der letzten 2-3 Jahre sieht man einfach, dass die Iren durchaus den Vergleich mit den übermächtigen Nachbarn im Osten keinesfalls scheuen müssen.
Wobei man natürlich aber auch fairerweise sagen muss, Awards, also ich will denen jetzt nicht ihre Gültigkeit absprechen, sind allerdings schon sehr subjektiv bei jeglicher Objektivität, die man da versucht, an den Tag zu legen. Und natürlich, da sind Profis, da sind Experten am Werk, ohne Frage, mit jahrelanger Erfahrung. Aber letztendlich ist es ja auch eine sehr subjektive Einschätzung.
Awards sind das, Jim Murray's Whisky Bible ist das, gar keine Frage. Zum Beispiel. Aber allein die Tatsache, dass Irland, wie soll ich sagen, die neuere Geschichte betreffend, also die letzten 50, 60 Jahre, eine relativ, nein, sie ist keine junge Whisky-Nation, im Gegenteil, sie ist wahrscheinlich sogar älter als die Whisky-Nation Schottland, aber allein, dass die Anzahl der Hersteller, die produzierte Menge einfach mit denen der Schotten überhaupt nicht mithalten kann, aus verschiedenen Gründen, die wir nachher mit Sicherheit noch besprechen werden, lässt einfach diesen Vergleich überhaupt nicht zu. Wir brauchen nicht über produzierte Menge, über exportierte Mengen, über Umsätze zu sprechen, einfach weil Irland ein deutlich kleinerer Produzent an sich ist, die ganze Insel inklusive Nordirland.
Klar, allein durch die, ja, wenn man allein die Blended Whiskys anschaut, dann noch die Single Malts addiert, klar, da hat Schottland von Haus aus einfach einen viel größeren Ausstoß. Aber kann das vielleicht auch sein, dass es dem Irish Whiskey jetzt im Hinblick auf Durchbruch der ganzen Kategorie, auch der Wahrnehmung in zum Beispiel Deutschland oder weltweit, einfach an so einer High-End-Kategorie wie dem Single Malt, wie er jetzt in Schottland existiert, fehlt? Weil ich meine, Blended Whiskys, die führen ja beide Nationen. Und auch in beiden Nationen macht es den Löwenanteil im Verkauf aus. Mhm. Aber im Gegensatz zu Schottland hat ja Irland irgendwie keine Kategorie, die ihr Image so richtig pusht. Denn ich meine, während Blends wie jetzt zum Beispiel Chivas Regal, Johnny Walker und alle möglichen in Schottland den großen Umsatz bringen, ist es ja irgendwie auch der Single Malt, der seit Mitte des 20. Jahrhunderts Scotch erst so richtig zum hochwertigen Destillat macht. Und ich meine, gut, Irland hat jetzt hier einen Single Malt Whisky und Pot Still Whisky, aber fehlt es da vielleicht einfach an einer Kategorie, die Irland so ein wirklich neues Image
hat? Ich glaube, das offensichtlichste und bekannteste Image ist doch einfach die Schreibweise mit dem E, das schon mal als erstes.
Gut, okay. Ja gut, aber das haben die Amerikaner
und das
auch.
Das Zweite ist, dass die Iren eine Whisky-Art haben, die es so nur in Irland gibt, nämlich den Single-Pot-Whisky, den du schon angesprochen hast, der aber hierzulande so gut wie noch gar nicht bekannt ist. Und allgemein gilt irischer Whisky, glaube ich, auch bei uns immer noch so ein bisschen als Geheimtipp. Was spannend ist natürlich, was aber auch jetzt ganz aktuell, wenn mit Blick auf die Politik, wenn die Schotten im Zuge des Brexits auch die EU verlassen werden müssen, zumindest mittelfristig, dann ist Irland die einzige traditionelle Whisky-Nation in der EU. Und ich bin mir sicher, spätestens dann, abgesehen von der Preisentwicklung der Schotten, wie auch immer sich das in den nächsten Jahren gestalten wird, aber ich glaube, spätestens jetzt in den nächsten Monaten werden Whisky-Genießer wie auch Whisky-Einsteiger sich vermehrt der Grünen Insel zuwenden und schauen, was dort produziert wird.
Aber ist es nicht so eine Vorahnung, die jetzt schon seit sehr vielen Jahren existiert, dass Irish Whisky immer mehr im Kommen ist? Weil ich muss sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Irish Whisky, also der Hype, also wird ja oft im Whisky-Bereich gesagt, das ist das nächste große Ding. Aber ich meine, gibt es wirklich so einen Hype oder liegt die Aufbruchsstimmung bei irischem Whisky eigentlich vor allem an den steigenden Exportzahlen jetzt zum Beispiel von einer Handvoll Marken, wie zum Beispiel Jameson? Weil irgendwie hab ich das Gefühl, der ganze Aufwärtstrend, der kommt irgendwie bei den kleinen Startup-Brennereien Irlands gar nicht irgendwie so an. Also ist der ganze Irish Whisky hat eigentlich ihren Jameson Hype?
Also das glaube ich nicht, aber ich fange mal vorne an. Ich bin, was Hype und solche Sachen betrifft, immer ein bisschen vorsichtig. Also ich halte mich gerne an Zahlen. Natürlich ist es so, dass irischer Whisky, das glaube ich, immer noch eher Nischendasein fristet. Das liegt einfach daran, dass ein Großteil der Renaissance, der viel beschworenen Renaissance der Whisky-Nation Irland, einfach wirklich getragen wird, und das muss man den großen Getränke-Multis auch wirklich zugute halten, getragen wird von zwei, nämlich Pernod Ricard und Diageo, die einfach auch schon in den 70er, 80er, 90er Jahren dafür gesorgt haben, dass irischer Whisky trotz der Probleme, die es im Land gab und die es mit der Industrie gab, dass irischer Whisky bei uns nie wirklich von der Bildfläche verschwunden ist, weil man Jameson, Bushmills etc. immer in den Regalen gefunden hat. Dafür muss man ihnen wirklich dankbar sein. Ansonsten hätten wir, glaube ich, irischen Whisky in den 80er, 90er Jahren ganz vergessen. Und sie haben indirekt, wenn man so will, natürlich auch dafür gesorgt, dass John Teeling Anfang der 90er gesagt hat, ich möchte dieses Duopol zwischen Pernod Ricard und Diageo in Irland, dieses Duopol aufbrechen und endlich einen Whisky-Distiller wieder, wenn man so will, etablieren oder aufbauen, der auch in irischer Hand ist und nicht irgendwelchen anonymen multinationalen Konzernen oder gar den Franzosen gehört. So gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob es einen Hype gibt. Das finde ich ein bisschen zu viel. Ich glaube, dass irischer Whisky langsam in Europa, auch speziell in Deutschland, wieder so ein bisschen auf dem Radar auftaucht und die Leute merken, es gibt mehr als Jameson und Bushmills und Redbreast oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Das finde ich ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz berichten mir vor allem die große Zahl und auch die spannenden neuen Destillerien, die sich ja in den letzten 10 Jahren in Irland wieder auf den Weg gemacht haben, dass Deutschland für sie ein ganz wichtiger Markt ist. Auch Importeure wie die Mareike Spitzer, die sich ja auf irischen Whisky spezialisiert hat, sagt, die Nachfrage steigt, die Absatzzahlen steigt. Und natürlich haben diese kleinen, jungen Boutique-Destillerien nicht die Marketing-Power eines Diageo oder Pernod Ricard. Deshalb ist es klar, dass natürlich oberflächlich betrachtet für den normalen Verbraucher immer nur die großen Marken sehen und das den Schluss zulässt, dass vielleicht dieser Hype, wie du ihn nennst, wirklich nur von den großen Getränkemultis getragen wird. Ich glaube das aber nicht.
Okay, weil ich auf diesen Hype-Gedanken bin ich letztendlich vor allem gekommen, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Autor kennst, Peter Mulryan hat in seinem Buch The Whisky of Ireland hat auch geschrieben, dass Jameson 80-90% des weltweiten Umsatzes an irischen Whisky ausmacht. Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist, wenn man das noch weiter spinnt und einfach mal schaut, wo Jameson hergestellt wird, also in der Middleton Distillery, du hast es schon angesprochen, ist alles im Portfolio von Pernod Ricard, also das heißt, wird alles von Frankreich ausgesteuert. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass das im Portfolio von Pernod Ricard jetzt noch ganz andere Marken sind, wie Powers, Paddy, Redbreast und so weiter, dann ist es einfach eine Riesenmenge an irischen Whisky und irischen Whisky-Marken, die einfach von Konzernen aus Europa oder jetzt dann mit Diageo aus Großbritannien gesteuert wird, lassen die dann eigentlich noch wirklich Spielraum für kleinere, beziehungsweise wann meinst du, dass es in Zukunft wirklich bei uns was ankommt, dass es ja auch ein Boutique-Destillat sein kann?
Also das gibt es ja jetzt schon. Es gibt Anbieter in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, eben diese jungen Destillerien, die zumeist kleiner sind, zumeist familiengeführt sind oder zumindest Privatiers gehören, sagen wir mal so, die auch hier bekannt zu machen, auf den Markt zu bringen. Aber wenn ich natürlich in den Supermarkt gehe oder in, wie soll ich sagen, den Whisky-Händler, der sich eigentlich eher mit Scotch beschäftigt, dann werde ich da die üblichen Marken finden. Wie sehr eine Vormachtstellung der Getränkemultis, die nach wie vor gegeben ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumreden, sich, wie soll ich sagen, neue Sachen zulässt. Ich glaube, das hat man in den vergangenen 5, 6, 7, 8 Jahren gesehen, dass halt wirklich trotzdem, ich glaube, Stand Dezember 2019 gibt es mehr als 30 Destillerien in Irland, die zum großen Teil nicht älter als 5 Jahre sind. Ich glaube schon, dass da Raum für Neues und für neue Hersteller bleibt. In Schottland funktioniert das ja auch, obwohl da auch, wie soll ich sagen, die Großen ganz, ganz fett dabei sind.
Klar, und dann natürlich, also jede kleine neue wird dann halt mit Begeisterung aufgenommen.
Ja, die werden auch nicht alle überleben, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ich muss auch gestehen, das Buch von Peter ist, glaube ich, aber auch schon 10 Jahre alt. Also ich bin mir sicher, dass seine Angaben damals korrekt waren, aber sich heute wahrscheinlich ein bisschen anders darstellen.
Okay, also ich muss zugeben, also ich habe das Buch erst vor kurzem erhalten, also vor einigen Monaten. Mhm. Okay, hatte da jetzt aber gar nicht so drauf geachtet.
Ich könnte gerade nachschauen, wenn du mir 5 Minuten gibst, aber nein, du wirst es ja selbst im Buch sehen, von wann es ist. Ich glaube, es ist so 2000er Jahr.
Achso, 10 Jahre. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so alt ist. Doch, ich hätte jetzt gedacht, es wäre jung. Aber okay.
Weil der Grund, warum ich ein neues Buch geschrieben habe. Nein,
im Scherz. Genau, zu deinem Buch wollte ich später auch noch kommen, aber welche Frage mir jetzt noch gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast oder weil du da definitiv eine positive Entwicklung hin zu kleineren Destillerien und Marken siehst, welche Kategorie vermutest du dann, wird in Zukunft dann hauptsächlich auf den deutschen Markt kommen? Also sowas, was wir vorhin schon angesprochen haben, also Pure Pot Still Whisky oder werden das dann auch eher Blends sein?
Ich glaube, es werden alle 3, sage ich jetzt mal, nein, wenn man Grain noch dazu nimmt, alle 4 Kategorien auf den Markt kommen. Es wird Blends geben, genauso. Also Jameson ist nicht wegzudenken und wird auch in Zukunft nicht wegzudenken sein. Es wird Single Malts geben, weil es halt dafür auch mit Blick auf den Preis einfach in Europa, speziell in Deutschland, einfach einen großen Markt gibt. Aber ich hoffe, dass die Single Pot Stills mehr und mehr Freunde gewinnen, einfach weil das, wie gesagt, ich finde, das ist ein, ein Fund, mit dem die Iren wuchern sollten. Eine Whiskyart, die es nur so dort gibt und nirgendwo auf der Welt. Und die natürlich auch ein ganz eigenes Geschmacksprofil hat. Darüber hinaus glaube ich, ich denke, da werden wir nachher auch noch mal drauf zu sprechen kommen, dass die Freiheiten, die die Iren in der Produktion, vor allem in der Lagerung haben, dazu führen werden, dass wir in den kommenden Jahren ganz innovative, neue Produkte aus Irland bekommen, die, ja, die uns alle überraschen werden und hoffentlich überzeugen werden.
Also der Ben, weil jetzt gerade die Herstellung ansprichst. Du hattest ja in deinem Buch, das vor kurzem oder vor einiger Zeit erschienen ist, bist du ja auch nochmal in einem besonderen Kapitel auf die Herstellung eingegangen. Und da bist du auch darauf eingegangen, dass ja selbst nach dem 1980er erschienenen Irish Whiskey Act, dass Irland im Gegensatz zu Schottland ihre Whiskys in Eiche reifen lassen kann, aber nicht muss. Gab es da in der Vergangenheit namhafte irische Whiskys, deiner Meinung nach, die in anderen Hölzern außer Eiche reiften?
Das wird überhaupt noch, glaube ich, sehr spannend sein, was die Iren aus dieser Freiheit nicht zwingend Eichenhölzer oder Fässer aus Eichenhölzern zu nehmen machen werden. Aber wie du vielleicht weißt, hat Teeling vor ungefähr schon im Jahr eine erste Abfüllung aus Chestnut, also Kastanienholz, vorgelegt. Das ist ein ganz eigener Geschmack, aber ist, glaube ich, gut angekommen. Und die experimentieren, das weiß ich, da auf alle Fälle mit anderen logischerweise harzarmen Hölzern weiter. So Sachen wie, oder Kastanie ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass auch Winzer in Europa, in Piemont klassischerweise Fässer aus Kastanienholz nehmen. In Osteuropa wird das historisch bedingt viel für den Weinausbau genommen. Aber so Sachen wie Ahorn kenne ich jetzt nur im Rye-Whisky-Bereich. Das kann man sicherlich nicht vergleichen. Hickory bietet sich noch an. Esche vielleicht noch. Ich glaube, da sind die Iren aber gerade am Anfang. Ist natürlich auch eine Preisfrage, weil ich weiß, beim Ahorn, Fässer aus Ahorn sind ähnlich wie bei der japanischen Eiche nicht unbedingt sehr dicht. Das heißt, das, was dann ins Fass reingeht und dann rauskommt, da gibt es ein ordentliches Delta, was einfach auch, wie soll ich sagen, die Bilanz ein bisschen beeinflusst. Mhm. Aber was da noch gemacht wird oder was jetzt schon gemacht wird, zeigen zum Beispiel die West Cork Distillers, die dir vielleicht was sagen, die ein Whisky rausgebracht haben, der in Fässern gefinisht wurde, die mit Mooreiche, das ist jetzt wieder Eiche, ausgebrannt wurden. Und der schmeckt unglaublich toll. Also die sind da schon dabei, sich an verschiedene Arten der Fässeraufbereitung, aber eben auch an verschiedene Holzarten, Fässer aus verschiedenen Holzarten ranzuarbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was sich da in nächster Zeit noch tun wird. Aber wie gesagt, ich glaube, für die Kleinen ist es derzeit vielleicht wirklich noch ein finanzielles Argument. Die warten alle, die meisten, dass ihre Whiskys jetzt die 3 Jahre fertig haben, um sie vielleicht schon auf den Markt zu bringen und oder einen Großteil dann noch weiterlagern zu können.
Wobei, das wäre natürlich dann definitiv ein Alleinstellungsmerkmal jetzt im Vergleich zu Schottland oder anderen Whisky-Nationen, wenn man hier Whiskys rausbringt und sie so vermarkten kann oder so darstellen kann, dass oder hervorheben kann, dass sie in besonderen Hölzern reiften und damit eigentlich praktisch auch komplett neue Aromen und Geschmackserlebnisse bieten.
Absolut. Aber es fängt ja schon nach dir.
Okay, wobei ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, aber viele Fässer haben halt auch das Problem, beziehungsweise viele Hölzer, dass sie entweder im Vergleich zu Eiche stark harzen oder Fehlaromen abgeben oder von der Verarbeitung her nicht so super sind, beziehungsweise dann, wenn das Destillat reingefüllt wird, lecken. Also das ist auch eine Preisfrage letztendlich.
Ja, genau. Wenn der Angel's Share halt dann deutlich, deutlich größer ist und man nur noch ein Dreiviertel im Fass hat nach einer normalen Zeit, dann ist das einfach viel Geld, das buchstäblich verschwunden ist.
Ja. Und wenn wir jetzt mal bei Unterschieden zwischen Scotch und Irish bleiben, was wären jetzt so deiner Meinung nach so die markantesten Unterschiede zwischen, ja, wenn man es jetzt mal allgemein betrachtet, zwischen Scotch und Irish?
Also, wie du schon gemerkt hast, bin ich ein großer Verfechter des Aufrufs, man kann irische Whiskys nicht mit schottischen vergleichen, genauso wenig wie man indische Whiskys oder einen amerikanischen Whisky mit schottischem Whisky vergleichen kann. Wir haben gerade drüber gesprochen, oder hört bei der Lagerung auf, fängt aber auch schon in der Produktion an, die sich in vielen Teilen einfach deutlich von denen oder von den Prozessen in Schottland unterscheidet. Das ist in der Regel historisch bedingt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das fängt beim Melzen an. Wir kennen alle die schönen Malting Floors mit dem Torffeuer oder mit den Torfaromen in Schottland. In Irland verwendet man traditionell eher Kohle zum Melzen. Das Gleiche gilt für den nächsten Schritt, das darin.
Gut, aber Kohle haben wir auch in Schottland. Also zum Beispiel die wenigsten, auch selbst die Destillerien auf Islay, trocknen kaum oder fast keine ausschließlich mit Torf, sondern es wird in erster Linie mit Kohle und dann Torf zur Aromatisierung.
Ja, aber es ist natürlich eine Finanzfrage. Früher war es anders.
Klar.
Genau. Aber zum Beispiel beim Darren, vermeiden explizit und gewünscht und sehr gezielt den direkten Kontakt der Gerste mit den Raucharomen und haben da eine Konstruktion entwickelt, die so eine Art zwischendurchlässigen, aber immerhin noch Zwischenboden ermöglicht, sodass einfach die Raucharomen, egal ob es jetzt Kohle ist oder sowas, nicht so wirklich intensiv interagieren. Wir haben schon über den Single Pot Still Whisky gesprochen, der aus gemälzter und ungemälzter Gerste besteht. Sowas gibt es in Schottland nicht. Und sowas produziert natürlich ganz eigene Geschmacksprofile. Und dann kommt die Destillation dazu, die in Irland traditionell drei Durchgänge beinhaltet. In den meisten schottischen Destillerien wird der Whisky zweifach gebrannt. In Irland werden traditionell diese Potstills, diese sehr bauchigen, großen Brennblasen verwendet, die nicht selten ungefähr dreimal größer sind als die Copperstills bei schottischen Destillerien. Ja, und dann hört das auf bei der Lagerung in nicht zwingend Eichenfässern, die wir eben schon besprochen haben.
Mhm. Weil du jetzt gerade sagst, Potstill Whisky ist ja grundsätzlich eine Mischung, oder beziehungsweise der Rohstoff ist eine Mischung aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Mhm. Die gemälzte Gerste, gut, die muss allein aus dem Grund, dass die Enzyme auf der gemälzten Gerste wichtig sind als Fermentationsstarter. Mhm. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach der Anteil an ungemälzter Gerste jetzt an die oft zur Aromatik und Textur des Whiskys?
Mhm. Ich finde, er gibt einen schönen, leichten, subtilen, säuerliche Note.
Okay. Und die wird trotz der langjährigen Lagerung nicht erschlagen?
Nee, also wenn du so ein Redbreast oder sowas jetzt ganz klassisch nimmst, die haben, obwohl sie natürlich sehr, sehr üppig, sehr weich, sehr rund sind, aber immer noch so eine leichte, säuerliche, leicht muffige Note, könnte man, wenn man es negativ konnotieren wollte, sagen. Ja, genau. Weißt du eigentlich, weshalb es dazu kam?
Weil sie die Steuern umgehen wollten.
Genau. Also die Iren sind, abgesehen vom Poutine, also dem schwarzgebrannten, den es natürlich auch in Schottland gibt, da immer große Meister gewesen, den ihren britischen Gästen da ein Schnäppchen zu schlagen.
Die Steuern vorzuenthalten.
Genau, den nicht eingeladenen Gästen. Und beim Single Pot Still Whisky sieht man einfach, dass aus solchen Sachen wirklich tolle Produkte entstehen können, die man dann auch mit einem, wenn man so will, mit einem kleinen Schmunzeln dann auch trinken kann.
Mhm, ja. Das bietet zumindest immer Gesprächsstoff, wenn du bei einem Tasting bist.
Genau. Und das macht und ganz, ganz ernsthaft, das hat immer so eine Sympathienote, finde ich. Und die meisten meiner Gäste in Tastings auch.
vor allem jetzt beim Thema Brexit.
Genau. Ja. So ist das wohl. Ja, das wird spannend, was da noch passiert.
Ja, definitiv. Vor allem, ja, letztendlich natürlich auch aufgrund der Whisky-Entwicklung, der Preisentwicklung vor allem.
Ja.
Und die ganzen Auf- und Abs, die dann vielleicht noch kommen, wenn Schottland nochmal ein eigenes Unabhängigkeitsreferendum startet, wie es dann wieder aussieht. Also das sind jetzt unabhängig jetzt von der wirtschaftlichen Lage, auch für die, denke ich, für die Whisky-Lage eine sehr, sehr spannende Zeit.
Mhm, ja. Also ich meine, die Preise für schottische Single Malt sind in den letzten 10 Jahren schon fast explodiert, wenn man so will. Und ich fürchte, das wird sich, wenn jetzt unter Umständen noch Zölle etc. dazukommen, sich nicht in die gegenläufige Richtung bewegen, sondern eher vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Und wer sich das dann noch als more or less Daily Drinker leisten kann, das wird spannend zu sein. Deshalb, wie gesagt, ist nicht nur meine Hoffnung, sondern auch meine Einschätzung, dass die Iren da vielleicht in den nächsten Jahren von profitieren werden.
Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ich mir jetzt die Entwicklung mancher Whisky-Marken, also weniger jetzt irische, weil die haben jetzt so diesen, ich würde es fast sagen mal Boom, jetzt eigentlich so von der Seitenlinie aus betrachtet, weil was die Schotten oder viele schon Malt-Whisky-Destillerien an den Tag gelegt haben, kann ich mir vorstellen, dass bei einigen, wenn man das Marketingbudget mal zurückschraubt, doch finanzieller Puffer in der Marge wäre, um die Zölle oder so nicht unbedingt zwangsläufig an den Endkunden außerhalb Großbritanniens weitergeben zu müssen. Ob das dann passiert, weiß ich nicht, aber ich denke mal, auch viele Preisentwicklungen der letzten Jahre sind auch dadurch zustande gekommen, dass halt einfach die Nachfrage einfach so gigantisch war und ja, aber der alte Whisky einfach nicht nachgeliefert werden konnte. Wenn ich dich jetzt fragen würde, empfehle mir doch mal einen irischen Whisky, von dem du meinst, der ist wirklich richtig gut, den ich wahrscheinlich aber noch nicht kenne.
Mhm. Dann würde ich dir den Burke's Single Barrel von der Great Northern Distillery empfehlen, der, wie ich finde, outstanding ist. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Geschichte oder der neueren Geschichte des irischen Whiskys auskennst, aber und ob dir der Name John Teeling was sagt.
Klar.
Okay, dann die Great Northern Distillery ist, wenn man so will, die neue Distillerie von John Teeling, nachdem er Cooley verkauft hatte und seine Söhne mit einem Teil des Geldes vermutlich die Teeling Distillery in Dublin aufgebaut haben, hat er die Great Northern Distillery nördlich von Dublin gekauft. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war auch eine alte Bierbrauerei. Und macht da vor allem Whiskys für den B2B-Markt, aber hat auch ein paar alte Marken sich geschützt und bringt die quasi als eigene Abfüllung raus. Und eine davon, die erste davon, ist der Burke, der ein 15-jähriger Single Malt ist. Wie gesagt, Single Barrel, bisschen teurer ist, aber unglaublich lecker ist. Also ich kann nur jedem sagen, probiert den.
Okay, ja. Wo liegt der preislich ungefähr?
Ja, so 110 nehme ich mal an, die Flasche. Also über 100 Euro auf alle Fälle. Aber nicht viel, lass es 5 oder 10 Euro sein. Und der ist jeden Penny wert, wie ich finde. Oder jeden Cent.
Du hast ja auch, wir hatten es jetzt schon mehrmals im Podcast oder in der Folge jetzt angesprochen, du hast ja ein Buch über irischen Whisky geschrieben. Wie bist du dazu gekommen, jetzt über irischen Whisky zu schreiben? Gut, ich meine, der Scotch-Buchmarkt ist ja schon relativ überfüllt. Bourbon wäre noch, indischer wäre noch, japanischer wäre noch. Warum gerade irisch?
Das ist eine Mischung aus persönlichen und professionellen Gründen, wenn man so will. Ich bin vor ein paar Jahren, als es gerade weniger als eine Handvoll Anbieter gab, durch Irland gefahren. Das war 2003. 4 Wochen lang um die Insel, durch die Insel. Habe dort mein Faible für das Land, für die Leute und auch für den Whisky entdeckt. Und habe seitdem die Entwicklung weiter verfolgt. Das ist jetzt auch schon eine Weile her und habe vor, lass mich mal überlegen, 2, 3, 4 Jahren bei der Recherche für einen Artikel über irischen Whisky festgestellt, dass es zum einen kein wirklich aktuelles Buch über die Entwicklung der irischen Whiskys gibt. Du hast das Buch von Peter angesprochen, das, glaube ich, das aktuellste damals war, aber auch schon nicht mehr aktuell genug war. Und zum Zweiten gibt es vor allem keine deutschsprachige Monographie über irischen Whisky, was überrascht, weil die Deutschen, ich sage mal so gerne so seit Böll so eine besonderes Verhältnis ja zu Irland haben. Und ich einfach dachte, wenn ich jetzt eh schon recherchiere, dann versuche ich doch einfach mal aus dem Artikel ein Buch zu machen. Und ein Verlag war, dumm genug, mir einen Vertrag zu geben. Unvorsichtig genug, nein, das auch nicht. Ich habe dann relativ schnell auch einen Verlag gefunden. Ja, und so ist die Idee entstanden, dass ein deutschsprachiges Buch über irischen Whisky eine gute Idee ist. Und das Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Feedback ist gut. Die Verkaufszahlen sind super und es hat Spaß gemacht und macht Spaß zu sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Und das war's.
Wie lang hast du an dem Buch gearbeitet?
Wie gesagt, ich hatte ja davor für einen Artikel recherchiert. Um ehrlich zu sein, die Schreibzeit waren 3 Wochen.
Oh, okay. Das heißt, du hast vorher alles recherchiert, zusammengeschrieben und dann die letzte, also alles dann in Text gepackt, 3 Wochen.
Genau, also ich hatte, wie gesagt, das Material schon zum großen Teil da. Ich hatte die Gliederung schon gut im Kopf und habe mich dann wirklich über Weihnachten und Neujahr in der Wohnung einer Freundin eingeschlossen und habe das einfach zusammengehauen und das hat dann schon ganz gut gepasst. Also ich habe nichts mehr groß ergänzen oder ändern müssen. Das ging dann ganz gut, aber das liegt auch daran, dass ich das Schreiben gelernt habe und deshalb eine gewisse Routine habe. Das mag wohl helfen.
Du kommst, soweit ich weiß, aus dem Rundfunkbereich, oder? Also du bist ja sowieso, journalistisch oder Schreibarbeit angeht, sowieso
bewandert. Genau, ich habe ganz klassisch bei der Süddeutschen Zeitung volontiert, habe also das Schreiben, wenn man so will, von Haus aus gelernt und habe dann eine Weile für verschiedene Tageszeitungen gearbeitet und bin ja, wenn man so will, darauf konditioniert, viel schnell zu schreiben.
Ja gut, in drei Wochen ein Buch, das ist, kann ich bestätigen, ist definitiv schnell.
Also ich muss gestehen, bei meiner Doktorarbeit hat es nicht so gut geklappt, aber das Whisky-Buch, das ist wirklich geflutscht.
Und du hast ja in deinem Buch einen großen Abschnitt über die Herstellung, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, also Fermentation und Fasslagerung, besondere Fässer. Mhm. Warst du dann bei den einzelnen Destillerien vor Ort, hast dich von den Master Destillern und so beraten lassen oder woher kam dann das Know-how über die Herstellung?
Ja, also ich schreibe seit ein paar Jahren für verschiedene Magazine über Weine und feine Spirituosen und Whisky ist in der Tat ein Steckenpferd. Deshalb waren mir so Prozessschritte etc. nicht ganz unbekannt. Aber natürlich bin ich durch Irland gefahren und habe mir alles angeschaut. Ich habe mit allen Whisky-Makern, auch die der großen Konzerne gesprochen, habe mir alles zeigen lassen, habe den Loch in die Bäuche gefragt. War einfach penetrant, ja, was man sein muss, glaube ich. Mhm. Und habe mir alles, soweit es ging, angeschaut, auch bei den Bondern, bei den Abfüllern, die also keine eigene Destillerie haben, die in Irland ja genauso wie in Schottland auch eine Rolle spielen. Und das Gute daran ist, dass Irland nach wie vor eine überschaubare Insel ist. Jeder kennt irgendwie jeden und das eigentlich ganz gut ging.
Präsentierst du dann dein Buch auch in Lesungen? Also fährst du dann rum, präsentierst es? Oder ist es eher einfach so, das ist es im Internet, das ist in den Buchläden, verkauft es sich?
Für Sachbücher sind Lesungen vielleicht nicht ganz so gut geeignet, aber klar, ich mache Tastings, bei denen ich auch das Buch mit einbinde. Ich arbeite mit dem Irish Food Board zusammen. Wir machen zusammen Tastings, Vorbereitungen. Ich fahre nach Irland, arbeite dort für Hotels manchmal auch. Bin da ganz gut unterwegs. Wenn man bedenkt, dass ich eigentlich einen Hauptjob habe, ist das ein schönes Hobby.
Du hast jetzt gerade Tastings angesprochen. Mhm. Wie ist da so die Resonanz deiner Erfahrung nach? Also funktionieren von den Teilnehmerzahlen her, von dem Interesse, funktionieren in Deutschland Irish Whisky Tastings?
Zunehmend, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Also das Gute ist, ich weiß nicht, wie du das bei deinen Tastings siehst, wenn man schottische Verkostung macht oder japanische, da weiß irgendwie jeder schon oder glaubt zu wissen, was los ist und die Leute sind jetzt nicht zwingend gelangweilt, aber deutlich weniger zu begeistern oder deutlich schwerer zu begeistern als für irischen Whisky, wo die meisten wirklich Bushmills, Jameson kennen und dann hört es aber auch schon auf. Das heißt, der Aha-Effekt, wie ich finde, ist deutlich größer und kommt auch gut an. Die Leute sind aufgeschlossener, sie sind offener. Es gibt auch viel mehr Interaktion, finde ich. Also es ist oft so, dass ich nach dem Tasting noch eine Stunde mit den Leuten zusammensitze, die mich fragen, die interessiert sind. Und das macht natürlich richtig Spaß.
Okay, ja klar, das verstehe ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Aha-Effekte bei irischem Whisky, klar, aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, deutlich höher sind, weil bei schottischem Whisky viele Teilnehmer auch mehrere Tastings besuchen und die Grundlagen brauchst du natürlich dann immer nicht nochmal wiederholen, weil wurden ja schon 10-mal wiederholt. Und wenn du jetzt ein Tasting aufbaust, wie gehst du da normalerweise vor? Also wie staffelst du so die Whiskys, beziehungsweise wie wählst du die aus?
Also es kommt darauf an, ob das wirklich so ein Entry-Level-Tasting ist, sage ich jetzt mal. Also von Leuten, die vielleicht zu Whisky keine gute oder keine große Affinität haben oder die von irischem Whisky noch nichts gehört haben. Oder ob es dann wirklich schon Geeks sind, wo es dann wirklich nur um Single-Pot-Stills geht, um ungewöhnliche Abfüllungen oder sowas. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein normales Einstiegstasting mache, dann fange ich, du wirst lachen, wirklich mit einem Bushmills an, um den Unterschied ganz von Anfang an zu schottischem Whisky aufzuzeigen. Also ich nehme einen Bushmills Single Malt und sage, okay, ist ein irischer Single Malt, kennt jeder. Das ist schon mal ein Vertrauensanker oder zumindest etwas, wo die meisten Leute sagen, ja, habe ich schon mal gesehen. Und dann sage ich, okay, und jetzt sag mir, wie schmeckt das anders zum Iren, zum Schotten? Und nehme diese, wie du es ja auch gemacht hast am Anfang des Interviews, nehme diese vermeintlich offensichtliche Nähe, um gleich zu sagen, nein, es ist vielleicht eine geografische Nähe, aber es sind zwei völlig verschiedene Welten und arbeite mich dann zu den Abfüllungen von einer oder mehreren dieser neuen Player, die es in Irland seit ein paar Jahren gibt, hoch und schließe meistens mit einem leckeren Single-Pot-Still.
Aber das finde ich einen guten Ansatz, den du gerade beschrieben hast, weil du holst die Leute ja praktisch dann da ab, wo sie sich befinden und nimmst sie an die Hand und führst sie dann Schritt für Schritt in eine neue Thematik ein. Finde ich jetzt aus, fast schon aus pädagogischer Sicht einfach eine sehr kluge Herangehensweise an den Tasting, wenn du Leuten was Neues beibringen möchtest oder näher bringen möchtest. Wie viele Whiskys nimmst du da normalerweise ins Tasting auf?
5 bis 6.
Okay. Wieso gerade die Zahl? Weil danach, also danach, bei mir sind es auch 5 bis 6, weil ich einfach der Meinung bin, danach sind die Geschmacksknospen so solidiert, dass da sowieso nicht mehr viel wahrgenommen wird. Oder wie ist es bei dir?
Das eine, vor allem auch, weil die Aufmerksamkeit danach rapide abnimmt. Also anders als beim Wein spuckt man ja den Whisky nicht aus und das führt dazu, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, dass die Gruppen dann hinten raus deutlich weniger aufnahmefähig, konzentrationsfähig bleiben. Und wenn man dann das Tasting mit einem besonderen beenden will, mit einem besonderen Whisky, dann glaube ich, ist es gut, wenn man das macht, wenn die Leute noch einigermaßen aufnahmefähig sind und nicht dann sich in zwei Gesprächen oder Zweiergesprächen was auch immer.
Wobei, ausspucken, das habe ich auch schon bei Tastings erlebt. Das steht ja in der Mitte der Spit-Tan.
Wie es bei dir ist, bei mir ist es zumindest.
Ich bin an sich überhaupt kein Fan von Spit-Tans oder diesen spuckenden Näpfen. Mhm. Nur wo ich selbst als Tasting-Teilnehmer oder als Gast war oder selbst wenn, ich war letztes Jahr zum Beispiel wieder als Juror bei einem Tasting in Frankfurt und da spuckst du natürlich auch aus. Und das ist, ja, also wenn du Glück hast, wird er regelmäßig geleert, aber sonst muss ich echt sagen, wird das echt eine eklige Geschichte. Ja. Allein aus dem Grund bin ich schon überhaupt kein Fan von Spit-Tanz. Und natürlich, der Hauptgrund ist, dass ich trotzdem der Meinung bin, dass man den Whisky nicht wirklich hundertprozentig beurteilen kann, wenn man ihn nicht runterschluckt. Weil an die Wärme und die Aromen, die dann haften bleiben, die sind unheimlich wichtig. Und allein dadurch, dass du ja auch in der Lunge Geschmacksrezeptoren für bittere Noten hast, die du jetzt so nicht mitbekommen würdest, wenn du den Whisky ausspuckst.
Mhm. Aber schau, ich weiß nicht, jemand, der Tastings vielleicht nicht so professionell macht wie ich, kann auch natürlich nicht abschätzen, wie viel er für diese Evaluierung schlucken muss, sondern viele machen dann einfach das Glas leer. Und wenn das 5 Gläser waren, dann merkt man das einfach hinten raus, dass die Leute dann klar. Ja, einfach nicht mehr konzentriert sind, sage ich mal. Und deshalb habe ich so, wie gesagt, 5 bis 6 reicht in der Regel.
Ja, das finde ich auch eine gute Anzahl, weil danach bist du auch nicht, klar, du bist unter Umständen dann leicht erheitert, aber ja, du bist trotzdem noch in der Lage, dich gut zu unterhalten, dich über die Whiskys auszutauschen, aber dann trotzdem die Geschmacksknospen sind dann meiner Erfahrung nach halt auch schon ja so vom Alkohol benebelt, dass der Rest dann eigentlich ja nicht mehr groß wahrzunehmen ist. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass du häufig oder dass du gerne mal mit Pot Still Whisky abschließt. Das heißt, du würdest schon so, wenn du jetzt mal irischen Whisky hierarchisch betrachtest, schon so als die Premium-Klasse betrachten.
Ja. Es ist ja, doch, ja. Ja. Okay. Es ist okay. Der irische Whisky. Also ein Single Malt, sage ich jetzt mal, flapsig kann jeder machen, Blend kann jeder machen, aber einen guten Single Pot Still, ja, den gibt es nur in Irland.
Ja gut, aber letztendlich, wenn man es mir natürlich die Details, die machen dann die Raffinesse, aber ist es letztendlich, wenn man das jetzt natürlich alles mal als Kunstform betrachtet, Single Malt auch Blended, ist dann eigentlich der Unterschied zu einem hochwertigen Single Malt im Vergleich zu einem hochwertigen Pot Still Whisky letztendlich nur der, dass ich ein bisschen ungemälzte Gerste mit drin habe?
ja, also technisch betrachtet natürlich, hast du absolut recht. Aber wenn man das so betrachtet, dann ist natürlich logischerweise einen guten Blend zu machen, die Königskategorie.
Ja gut. Ich habe, wenn ich einen Single Malt oder auch natürlich auch einen Single Pot Still mache, blende ich ja auch verschiedene Destillate miteinander. Nur bei Blends kommt halt der Grain Whisky Anteil noch.
Ja, aber ich finde, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit Single Pot Still sind. Ich mache es einfach deshalb, weil ich den Leuten auch zeigen möchte, hey, die Iren machen schon was ganz Besonderes und das nicht ohne Grund. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Aber trinkt es einfach, genießt es und erschmeckt, warum das so besonders ist.
Ja, klar, also da bin ich absolut bei dir. Also zum Beispiel Red Press, weil du es vorhin erwähnt hast, finde ich auch eine ganz, ganz spannende und tolle Whisky-Marke und das ganze Portfolio eigentlich durch.
Ja. Ich habe witzigerweise, wenn man so will, als Begleitung mir hier auch gerade einen Single Pot Still von Greenspot eingeschenkt, der in Zinfandelfässern von Chateau Montelena gefinisht wurde. Also abgesehen vom Single Pot Still kann man natürlich auch, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dann hinten raus mit den Fässern einfach noch mal zusätzlich eine Schippe drauflegen. Und ich mag das einfach sehr. Und das ist jetzt gerade zur kalten Jahreszeit, wenn es denn mal kalt ist derzeit in diesem Winter, einfach einer der liebsten Whiskys, die ich trinke.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall mit der Fassreifung definitiv nach ein paar interessanten Aromen.
Ja.
Daniela, ich habe jetzt auch gerade einen Whisky eingegossen. Da würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und genau, stoßen wir mal gemeinsam an.
Ich danke dir, Slantua.
Danke. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und ja, noch ein erfolgreiches Jahr 2020.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Bis bald. Ciao. In dieser Folge habe ich mich mit der Irish Whisky Expertin Daniela Brack unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, welche Besonderheiten es von irischem Whisky gibt im Vergleich zu anderen Whisky-Kategorien und haben uns zudem unterhalten, welche Whiskys von Irland sich wirklich lohnt zu probieren und was du bei einem Whisky-Tasting mit irischem Whisky beachten musst. Möchtest du neben dieser Folge noch mehr Informationen zu Whisky haben, haben wir dir unter iforspirits.com/whisky einige Downloads kostenfrei zur Verfügung gestellt. Du findest sie einfach, wenn du in die Browserzeile iforspirits.com/whisky eingibst oder in der Beschreibung dieser Episode findest du den direkten Link dahin. Dort kannst du dann für dein nächstes Tasting die ganzen Downloads kostenfrei runterladen. Nächste Woche erscheint die nächste Folge des Alpha Spirits Whisky Club. Um diese nicht zu verpassen, kann ich dir empfehlen, den Podcast in deiner Podcast-App einfach zu abonnieren. Egal ob Spotify, Apple Podcast, einfach dort den Alpha Spirits Whisky Club abonnieren und du erhältst dann jede neue Folge, sobald sie erscheint. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.